Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, worum könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Oliver Wegner seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Oliver hat bis 2017 Business Administration im Bachelor an der Lafana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Mitgründer des Video-Startups CoFenster. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Oliver.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Am Anfang würde mich interessieren erstmal, ich habe ja gesagt, du arbeitest eben als Mitgründer bei CoFenster. Ich habe selber auch noch nicht davon gehört. Willst du uns mal als Laien erzählen, was macht deine Firma eigentlich?
Selbstverständlich. CoFenster ist eine Videosoftware für große Unternehmen, mit denen Mitarbeitende selbstständig Videos planen, aufnehmen und bearbeiten können. Wir sind speziell fokussiert auf die interne Kommunikation, Corporate Communication und HR Communication. Das heißt, alles, was nicht so viel Budget hat, beziehungsweise nicht die Quality Standards hat von einer Marketing-Abteilung, wo vielleicht viel mehr mit Agenturen gearbeitet werden. Genau.
Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt Leute neue Bewerberinnen einstellen wollen und sagen wollen, hey, guck mal, das und das machen wir, das zeichnet uns aus, dann können sie sich quasi an euch wenden und ihr macht dann HR-Videos für sie?
Die könnt uns tatsächlich einkaufen und dann selbstständig die Videos erstellen. Das heißt, unsere Lösung bietet eine Software an, wo HR-Abteilungen beispielsweise Videos selbstständig planen können, Videoaufträge versenden können an Bewerbende, aber auch an Mitarbeitende. Und von da aus dann diese Videos bearbeiten können, ihr Branding des Unternehmens direkt drauf tun können und so das Video dann erstellen können. Die Idee ist hier wirklich, dass es eine absolute Selbstständigkeit entsteht. Das heißt, es ist eine Softwarelösung.
Ach cool, das heißt also, ihr habt quasi den Baukasten, gibt das an das Unternehmen und das Unternehmen kann dann sagen, damit arbeiten wir jetzt und quasi ja machen dann daraus, was uns eben auch zu uns eben passt. Verstehe ich das so richtig?
Genau. Wir sind eigentlich eine Software, von dem Business Model sind wir eine Software wie Zoom, Miro, Slack, egal was, also ein B2B SaaS, also Software as a Service Konzept, wo dann die Unternehmen monatlich oder jährlich etwas bezahlen und dann können sie unsere Software benutzen.
Okay, das klingt auf jeden Fall cool. Jetzt hast du ja auch gesagt, ihr richtet euch gerade auch an große Unternehmen. Warum habt ihr euch gerade diesen Kundenstamm ausgesucht?
Das haben wir gemacht, speziell in den Anfängen haben wir sehr, sehr viel herumgeexperimentiert, viele Leute gefragt, wer wirklich von so einer Videolösung profitieren könnte. Und wir haben Einzelhändler gefragt, wir sind wirklich von Laden zu Laden gelaufen und irgendwann haben wir dann diese Zielgruppe interne Kommunikation gefunden, wo wir gesehen haben, dass ein wahnsinniger Need für authentische Kommunikation. Das heißt, du kannst nicht einfach animierte Stockvideos aneinander schneiden, sondern du brauchst diese Aufnahmen von den echten Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und auf der anderen Seite ist nicht genügend Budget da, um wirklich professionelle Videoproduktionen die ganze Zeit selbstständig zu leiten. Das heißt, das war in dem Sinne unsere Core Target Group. Speziell interne Kommunikation lebt meistens in einer größeren Unternehmung. Das heißt, du brauchst eine gewisse Anzahl an Mitarbeitenden, um dich als eine interne Kommunikationsabteilung zu investieren.
Ja, okay, macht natürlich total Sinn. Also gerade auch, wenn du jetzt gerade das angesprochen hast, so Equipment, das ist ja auch total teuer und eben auch das Personal, was du gerade meintest. Und du persönlich, du bist ja eben auch Mitgründer, du hast das damals von Grunde auf mit aufgebaut. Wie stelle ich mir denn deine Aufgaben zum Unternehmen vor? Wie kann ich mir zum Beispiel so einen Arbeitsmonat von dir vorstellen?
Ich bin ja Mitgründer und CPO, das heißt, ich bin Chief Product Officer. Das heißt, alles rund um das Produkt, rund um die Technik ist bei mir. Und ein Arbeitsmonat, ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen drüber nachgedacht, ist auf der einen Seite sehr, sehr viel Alignment natürlich. Ich muss mich absprechen mit meinen Teams. Ich habe eine VP of Engineering, das ist mein Director Report, die kümmert sich um über 10 Entwickler. Dann habe ich einen Head of Product, der hat einen Produktmanager unter sich und einen Head of Design, der die ganzen Product Design Sachen macht. Und ich kümmere mich auch noch um das Thema Branding. Das heißt, ich habe diese ganzen Teams unter mir und bin da einfach sehr, sehr viel erstmal ein Großteil in Abstimmungsprozessen. Was sind die Ziele für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate? Da ist auf jeden Fall ein Großteil. Dann natürlich auch Alignment auf der Leadership-Basis mit den Go-to-Market-Teams, das heißt mit Sales, mit Customer Success, aber auch mit meinem Mitgründer Tom. Also da auch in die Gespräche gehen. Und dann habe ich noch meine selbstständigen Initiativen. Und grundsätzlich, was ist so meine Hauptverantwortung? Meine Hauptverantwortung ist die Produktstrategie. Das heißt, was bauen wir als nächstes? Was sind die Features, die wir als nächstes mit in das Produkt bringen? Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen das Thema Vision. Wo geht es in der Zukunft hin? Und eine Initiative, die ich momentan auch noch leite, das ist nämlich auch so ein bisschen das Thema, ne? Man hat immer unterschiedliche Sachen, wo man Feuer löschen muss, beziehungsweise ja, was man jetzt angehen muss. Was ich momentan begleite auch, ist das Thema Product Marketing, das heißt Feature-Kommunikation, wie können wir Features besser bewerben, wie können wir das auch den KundInnen mitgeben, dass das jetzt ein besonders gutes Feature ist, das wirklich deren Problem löst. Ja.
Das heißt, einerseits bist du quasi der Stratege, der mit den ganzen Teams spricht, schaut, wie es da eben auch läuft. Dann hast du gerade deine eigenen Initiativen auch angesprochen. Du hast jetzt mehrmals gesagt, ihr bringt doch immer wieder neue Feature eben auch raus und möchtet eben auch, dass die Kundinnen das nutzen. Wenn ich mir euer Produkt jetzt so an Tag 1 vorstelle und jetzt heute, wie hat sich das so weiterentwickelt? Wie ist so der Werdegang quasi gewesen?
Grundsätzlich, einer meiner ersten Jobs war in einer Design Thinking Agentur. Das heißt, da habe ich schon von Anfang an sehr schnell so dieses Rapid Prototyping gelernt, sehr, sehr schnell iterieren auf kleinen Prototypen. Tatsächlich unser erstes Produkt, das wir tatsächlich auch schon verkauft haben, war am Ende des Tages Videos, die zu uns gesendet worden sind und wir haben die manuell noch geschnitten. Das heißt, wir haben erstmal wirklich den Need validiert, ohne dass wir ein existierendes Produkt hatten. Und dann haben wir darauf iteriert, haben am Anfang sehr sehr Wildwest-mäßig, würde ich sagen, Software gebaut und mittlerweile ist es wesentlich strukturierter, aber auch sehr, sehr, sehr powerful. Ne? Wir sind jetzt für Konzerne gemacht. Das heißt, alle Standards, alle Sicherheitsstandards sind da, Datenschutz, ISO zertifiziert. Aber auf der anderen Seite gibt es gefühlt alle 4 Wochen etwas Neues im Produkt, was die Usability bzw. die User Experience noch weiter verbessern soll.
Okay, ist auch immer ganz wichtig, gerade so QA und schauen, okay, was kann man noch besser machen? Wie kann es eben auch für die Kundinnen einmal nochmal vielleicht intuitiver funktionieren? Das ist auch ganz spannend. Du bist jetzt ja auch schon eine Weile dabei, ist ja auch jetzt nicht das erste Startup, das du gegründet hast. Da will ich auch gleich nochmal zu was fragen. Aber jetzt momentan, was würdest du sagen, sind auf der einen Seite die Sachen, die dich am meisten begeistern an deinem Job, aber vielleicht, was sind noch die größten Herausforderungen, die du hast?
Ja, also ich glaube, das ist sehr nah beieinander am Ende des Tages. Ich glaube, was mich begeistert, ist die Freiheit auf der einen Seite, aber auch das Thema Selbstbestimmung, aber auch Selbstbestimmung über den Arbeitsplatz. Ne? Man kann selber mitbestimmen, wie man ein Büro schafft oder ein Workspace schafft. Vielleicht die größten Herausforderungen sind natürlich so ein bisschen dieses, man ist immer switched on, also man ist always on sozusagen.
Ja.
Da wirklich die Pausen sich aktiv zu nehmen und auch wirklich runterzukommen, ist natürlich das eine. Das andere ist, nicht alle Probleme von anderen Menschen zu sich selber, für sich zu seinen Problemen zu machen. Ne? Da wirklich so ein bisschen so eine Pauschzone zu haben. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, was mir am Anfang wahnsinnig schwer gefallen ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine große Challenge, speziell wenn du viele Mitarbeitende hast.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch diese Abgrenzung, die du angesprochen hast. Wie du gesagt hast, das ist ja was du, glaube ich, nicht von Anfang an mitnimmst und dann ja mit den Jahren irgendwie die Erfahrung dazu auch sammelst. Jetzt hast du natürlich schon einige Projekte auch begleitet und du hast da schon mit ganz verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet. Gibt es sowas vielleicht wie das spannendste oder sagen wir vielleicht auch außergewöhnlichste Projekt, das du bisher begleitet hast?
Grundsätzlich, ich habe ja schon so ein bisschen über das Thema Prototyping am Anfang geredet, dass man so sehr, sehr schnell iteriert. Ich glaube, was auch wahnsinnig interessant, wahnsinnig anstrengend und intensiv ist, ist das ganze Thema Fundraising. Wir haben 3 Finanzierungsrunden hinter uns von der Pre-Seed, Seed und Series A. Das ist eine wahnsinnig intensive Zeit. Da sprichst du mit 20 Investoren in der Woche und machst irgendwelche Requests, die sie noch haben wollen, Anfragen. Deliverst du dann noch über Nacht beziehungsweise schickst da noch etwas, dann wird über die Weihnachtsferien wird die Due Diligence gemacht und es ist eine wahnsinnig intensive Zeit, das ganze Thema Geld einsammeln.
Kann ich voll nachvollziehen. Wie seid ihr eigentlich da rangegangen? Weil gerade für Startups ist ja Fundraising gerade immer ein Thema. Das heißt, wie seid ihr selber da rangegangen? Du hast gesagt, das war eine sehr intensive Zeit, ihr habt sehr viele Leute angeschrieben. Das heißt, wie habt ihr entschieden, nach wem suchen wir jetzt? Wie war es so von wir brauchen wen, bis wir schreiben wirklich Leute an?
Also grundsätzlich, es kommt so ein bisschen auf die Stage an, ne? Mhm. Wenn man die Seed-Runde, also Pre-Seed ist so die erste Stage, da ist es tatsächlich so, ganz oft heißt das Friends and Family oder Angel Investment, wo man jemanden sucht, der einem unterstützen kann. Es gibt auch vom Staat sehr, sehr viele gute Förderprogramme da. Also wir waren uns beispielsweise mit meinem vorherigen Startup, hatten wir eine Förderung durch die Stadt Hamburg, InnoFounder heißt das. Da kann man sich immer sehr, sehr gut mit Konzepten bewerben. Das heißt, so ein bisschen die Pre-Seed-Phase, da geht es wirklich um die Idee, um das so ein bisschen das Team. Dann ist das Thema Seed-Runde, da muss es natürlich wirklich schon, da müssen in irgendeiner Form die Proof of Concepts da sein, da müssen Kunden, KundInnen schon in irgendeiner Form Wert von dem Produkt generieren, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Vision da sein. Es hat sich jetzt auch alles so ein bisschen verändert durch den Markt jetzt gerade in den letzten Jahren. Mhm. Aber damals hatten wir Glück, dass wir einen guten Investoren gefunden haben, mit denen wir auch menschlich gut funktioniert haben. Das war Capnamic aus Köln, das war unser erster Investor. Und die haben uns sehr viel auch strategisch geholfen und unterstützt. Und dann haben wir gemeinsam mit denen ein Jahr später die Series A Runde geraced und da auch dann noch mit ganz vielen anderen Investoren gesprochen. Und da ging es wirklich auch so ein bisschen darum, wie funktioniert man mit denen? Mhm. Wie geht es zwischenmenschlich? Geben die wirklich einen strategischen Input oder nicht? Das heißt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Freunde auch gehabt, die sich oft verbrannt haben mit den falschen Investoren. Da muss man wirklich drauf achten.
Ja klar, ich meine, du hast auch eine gewisse Abhängigkeit am Anfang. Also gerade wenn die Investoren in euch investieren, haben sie ja auch Vorstellungen, die sie ja sehen wollen. Und wenn das dann entgegengesetzt zu euren eigenen Vorstellungen läuft, wird es natürlich schwierig. Da kann ich voll verstehen, dass so der menschliche Aspekt oft ja einer der größten Faktoren ist, auf den ihr dann auf jeden Fall auch geachtet habt. Und du persönlich, du hast ja jetzt nicht das erste Mal gegründet. Du hast ja davor auch schon mal gegründet, nämlich Collective Brain. Das war eine oder ist eine Werbeagentur. Das war 2018. Kannst du uns mal erzählen, was hat es damit auf sich und wie kam dieser Gründungswunsch in dir auf?
Also der Gründungswunsch kam auf, weil ich beim Hamburger DAX-Konzern 3 Monate in der Unternehmung war, nach meinem ersten Job und ich direkt gekündigt habe, weil ich es weil ich so furchtbar fand und es war immer eigentlich so mein Traum, im Konzern zu arbeiten. Mhm. Was heißt Traum, aber es war so ein BWLer-Traum, ne? Mhm. Dass du sagst, okay, jetzt gehe ich da in den Konzern rein und dann läuft das. Und das hat mich so geschockt, wie da gearbeitet worden ist und was gute Arbeit war und was schlechte Arbeit war, dass ich parallel mit einem Freund, das ist Tom, mein jetziger Mitgründer auch, also wir haben beide Unternehmungen miteinander gegründet, dieses Konzept von Collective Brain gebaut habe. Ich habe viel Design Thinking, wie gesagt, gemacht in meinem Job davor, viel so agile Prozesse, sehr, sehr, sehr kostensparend, schnell Sachen zu iterieren. Das war so ein bisschen mein Kostenpunkt. Und Tom hat ein dänisches Startup, was sich mit dem Thema Freelancer Sourcing gekümmert hat, nach Deutschland bringen sollen, aber dann hat das nicht geklappt. Das heißt, wir haben gesagt, warum machen wir das nicht einfach in Deutschland? Okay. Das war eine Chance. Und wir haben dann sehr, sehr schnell angefangen, agile Teams zu bauen für spezielle Projekte mit Konzepten, die ich iteriert habe. Und dann haben wir Freelancer gesourced da für diese Projekte. Mhm. Und sehr, sehr schnell konnten wir so Agenturenleistungen abbilden. Und das ging relativ fix los, weil Tom ist sehr guter Verkäufer, sehr, sehr guter Verkäufer und ist sehr überzeugend damit. Mhm. Ich habe dann das Produkt quasi darum gebaut. Wir sind relativ schnell auch schon mit großen Unternehmungen in Kontakt gekommen. Flughafen Hamburg, wir haben viel in der Schweiz gemacht, eat.ch, Manchester City als einer der größten Projekte. Ja, das war sehr, sehr spannend, die Zeit.
Das heißt, dann ergänzt eben du und Tom euch da ja auch ganz gut, auch wenn ihr schon 2 Startups eben zusammengegründet habt. Du hast ja gerade gemeint, ursprünglich dachtest du, deine Zukunft liegt im Konzern und bist dann eben doch in die Gründung eingestiegen. Hattest du davor schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht Gründung doch mal was sein könnte? Oder war es wirklich so ein, okay, krass, wir machen das jetzt einfach, weil Konzern ist nichts für mich?
Ich habe in meinem Teenager-Dasein habe ich mal so ein T-Shirt-Label auch schon mal, was heißt gegründet? Ich habe so ein paar T-Shirts auf dem Schulhof verkauft. Und ich glaube, das war sowas, was intuitiv drin war, aber ich habe so ein bisschen mich vom BWLer-Dasein blenden lassen vielleicht. Ich meine, diese Entrepreneurship-Thematik, die war auch ja an der Elefana sehr präsent, aber ich war in einem anderen Bereich damals. Also ich war viel in diesem Wirtschaftsprüfung, Steuern-Thema. Mhm. ohne dass ich mich wirklich mehr Freude gemacht hat. Das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen das. Und das hat so ein bisschen durch dieses, in diese Design Thinking, strategisches Brandbuilding gegangen mit meinem ersten Job. Und das hat mir wirklich so ein bisschen wieder die Türen geöffnet, dass ich viel, viel mehr Kreativität brauche in meiner Karriere. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass ich gegründet habe. Ich glaube, das war irgendwie so ein bisschen der Öffner dafür.
Ich muss sagen, das finde ich hier auch immer ganz schön. Du hast ja hier ganz unterschiedliche Bubbles. Es gibt ja auch die Leute, wie du meintest, die macht das jetzt Spaß. Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, zum Beispiel jetzt sagen wir jetzt Wirtschaftsprüfung, Konzernsachen sind genau meins. Dass du hier wirklich wählen kannst. Du kannst schauen, ist das meine Bubble oder das? Und hier bei allen so ein bisschen fündig wirst. Und schön, dass du im Endeffekt da auch deine Bubble dann gefunden hast. Und wenn jetzt gerade auch Personen zuhören, die selber denken, hey ja, Gründung könnte ich mir vorstellen, das klingt ganz gut. Was würdest du sagen, sind so wichtige Fähigkeiten und Eigenschaften, die auch Gründerinnen mitbringen sollten, damit es am Ende funktionieren könnte?
Also erstmal glaube ich, ist es gerade ein wahnsinnig gutes Zeitpunkt zum Gründen. Speziell für so Early-Stage-Sachen. Wir haben wahnsinnig viele neue Technologien, die auf den Markt kommen. Das heißt, es ist echt ein cooles Timing zum Gründen. Mhm. Ich glaube, die größten Skills, die man haben muss, ist auf der einen Seite Empathie, im Sinne von Empathie für die NutzerInnen, für die man ein Produkt braucht, aber auch Empathie für seine Mitarbeitenden und seinen Co-Founder. Auf der anderen Seite aber auch Resilienz. Ich glaube, es ist, ist nicht der einfachste Job. Das heißt, es gibt sehr high highs und es gibt auch low lows. Ne? Es ist eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Deswegen muss man da, glaube ich, auch so eine gewisse Resilienz aufbauen beziehungsweise haben. Und vielleicht das Dritte ist Improvisation und Spontanität. Zu sagen, okay, ich mache jetzt schnell noch mal was überhaupt nicht mein eigentlicher Job ist. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Aufgaben. Ne? Das ist ganz ganz interessant.
Das hat ja dann auch wieder mit so mit Agilität zu tun, von wegen, da kommt jetzt das um die Ecke, wie gehen wir damit um, was machen wir jetzt, und dass es halt im Endeffekt immer eine Lösung gibt. Du hast auch gerade angesprochen, dass Resilienz ja auch ganz wichtig ist beim Gründen. Das heißt, Rückschläge sind ja eine Sache, die sollte man beim Gründen ja irgendwie auch mit einplanen, in Anführungszeichen, dass die auch mal auf einen zukommen. Wie persönlich gehst du denn gerade mit Rückschlägen im Beruf um und was war vielleicht auch so dein größtes Learning in der Vergangenheit?
Erstmal, ich glaube, es ist ganz, ganz viel Thema Mental Health ist ganz wichtig.
Ja.
Ich habe viel am Anfang sehr, sehr nah an mich rankommen lassen und es war eine teilweise auch sehr negative Zeit. Ne? Und ich glaube, auf der einen Seite ist es nie schlecht, irgendwie sich mal Hilfe zu suchen, egal ob es ein Coach ist oder ein Therapeut ist, der mit dir auch über Probleme beziehungsweise stressige Situationen sprechen kann. Ich glaube, das ist immer noch ein Stigma, speziell in dieser schnelllebigen Startup-Welt. Mhm. Aber ich glaube, Mental Health ist wahnsinnig wichtig und auch darüber aktiv zu sprechen. Das ist so ein bisschen das eine natürlich, also so wirklich professionelle Hilfe zu haben.
Ja.
Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite würde ich sagen, das Thema Meditation, das Thema Sport. Ich habe das oft eigentlich so, dass ich dann, wenn ich sage, ich habe zu viel zu tun, ich kann nicht zum Sport gehen, und dann bricht das so ein. Das ist ein für mich wahnsinnige mentale Thematik. Und vielleicht das Dritte, abschalten. Aber das ist ein bisschen ironisch, weil ich es teilweise auch selber noch nicht immer schaffe. Ne? Also, aber grundsätzlich ist Abschalten wahnsinnig wichtig.
Ja, es ist ja auch ein Prozess. Ne? Also wenn du sagst, das ist dir total wichtig, dann bist du auf dem Weg dahin zu versuchen, das in dein Leben zu integrieren. Aber ich glaube, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie man so schön sagt. Aber ja, auf jeden Fall, also gerade auch so das Thema Mental Health, was du gerade angesprochen hast und dergleichen, oder Mentoring, das höre ich auch immer wieder aus auch ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen, was ich ganz spannend finde. Und ich finde zumindest, also es ist vielleicht auch meine Bubble, dass das da auch total angekommen ist, sodass das ein wichtiger Teil ist und dass es nicht mehr dieses Stigma hat, was es vielleicht noch vor 10 Jahren hatte. Da hoffe ich, dass das auch noch in anderen Bubbles auch noch mehr ankommt. Und jetzt haben wir ja darüber gesprochen, du hast ja zweimal gegründet eben auch, du hast jetzt erzählt, du warst kurze Zeit noch im Konzern. So als Kind damals, also wenn ich mir jetzt den kleinen Oliver vorstelle, was war denn damals so dein allererster Berufswunsch?
Schwierig. Also ich glaube, ich wollte eine Zeit lang sehr, sehr gestalterisch arbeiten. Das heißt irgendwie Illustrator, Designer. Das war irgendwie vielleicht mit 11, 12 das Thema. Aber also ich hatte jetzt nie so diesen einen Wunsch, wo ich gesagt habe, okay, das ist unbedingt was ich machen möchte. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, tatsächlich so gestalterische Arbeiten, schaffen, Künstler werden. Das war eine Zeit lang auf jeden Fall ein Impuls, den ich hatte.
Das war ja quasi auch was Gestalterisches aus so einem Videobereich. Da fällt mir auch ein, wenn wir gerade so bei Selbstgestalten sind. Ich war zum Beispiel auch auf deiner LinkedIn-Seite mal unterwegs Und da habe ich gesehen, dass du wöchentlich auch so ein Videotutorial herausgibst. Das heißt, erzähl uns doch mal, was für Themen bearbeitest du da? An wen richtest du dich?
Ja, also das ist so ein bisschen aus so einer Wette entstanden mit meinem Mitgründer, weil wir gesagt haben, wir sind einfach eigentlich ein Video-Startup, aber wir machen viel zu wenig Videos. Und mittlerweile ist das irgendwie echt ein guter, fester Bestandteil meiner Woche, meiner Wochenplanung. Und grundsätzlich für mich das größte Thema beim Videoerstellung und ich glaube generell bei Content-Erstellung ist sind diese psychologischen Barrieren, die man sich selber stellt. Das heißt, man weiß nicht genau, wie man anfangen soll. Man hat Angst vor der Kamera, man hat Angst vor dem Mikrofon. Ich weiß nicht, du kennst es bestimmt sehr, sehr gut, auch von Leuten, mit denen du aufnimmst. Ich glaube, das ist für uns auch eine der größten Herausforderungen im Produkt.
Ja.
Weil wenn wir die Nuss knacken, zu verstehen, wie Leute wirklich aktiv gut aufnehmen können und keine Angst vor der Kamera haben, dann werden wir wesentlich mehr NutzerInnen akquirieren können beziehungsweise aktivieren können. Das heißt, das ist so ein bisschen das Grundkonzept. Was hält uns davon ab, Videos zu erstellen?
Es ist echt gut, das ist so eine Win-Win-Situation für euch. Also wenn ihr gerade sagt, dass ihr quasi so die Barrieren dann bei den potenziellen Kunden dann abbaut dadurch und gleichzeitig, ja, ist es ja für euch auch nochmal cool, wenn ihr sagt, eigentlich macht ihr zu wenig Videos, dann das quasi nochmal zu etablieren. Ich habe auch gesehen, das letzte, zumindest was ich jetzt gerade gesehen hatte, letzte Beitrag, der ging zum Spotlight-Effekt. Willst du uns mal erzählen, was das damit auf sich hat?
Der Spotlight-Effekt ist, glaube ich, ein relativ sehr, sehr weit verbreiteter psychologisches Phänomen, bei dem man persönlich oft denkt, dass alle Leute einen wahnsinnig kritisch angucken und die gesamte Aufmerksamkeit auf einem liegt und man dadurch dann Blockaden eventuell bekommt. Dass man beispielsweise, wenn man einen Fleck auf dem Hemd hat, dass man denkt, wenn man den ganzen Tag durch die Welt geht, dann sagt, jeder sieht meinen Fleck bestimmt.
Mhm.
Oder auch vor der Kamera, wenn man etwas auf Social Media postet, dass man denkt, das wird jeder sehen und es muss auch unbedingt perfekt sein. Das ist ein Thema, was wahnsinnig blockieren kann. Privat, aber auch im beruflichen Umfeld, wenn man mal denkt, okay, alle Leute sehen immer alles, was ich mache. Da so ein bisschen drüber zu stehen oder zu sagen, hey, der Welt ist vieles egal.
Ja.
Das hört sich erstmal kühl an oder auch vielleicht ernüchternd an, aber es kann dann auch helfen, irgendwie zu sagen, aber deswegen ist es auch egal, beziehungsweise ist es nicht so schlimm, wenn ich mal etwas einen Fehler mache. Es gibt da auch ein Buch drüber, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Das ist so,
okay.
Ja, das klingt drastisch, ja. Das Buch, aber grundsätzlich geht es darum, so ein bisschen zu sagen, hey, am Ende des Tages ist es nicht so schlimm, Fehler zu machen, weil die Konsequenzen deiner Fehler, beziehungsweise von einem etwas nicht perfekten, wir immer mental komplett überschätzen.
Mhm.
Ja.
Ich hatte auch mal so ein Seminar an der Uni, das hieß Kommunikation und Präsentation. Haben wir auch gelernt, dass 80% der Sachen, die wir fühlen, überhaupt nicht für den anderen sichtbar sind. Also die Nervosität, die quasi in uns vorgeht, dass wir denken, oh mein Gott, das merkt doch jeder. 80% davon kommt gar nicht beim Publikum irgendwie an. Was ich auch ganz spannend fand, was ich auch beruhigend fand, so, also das, was du auch gerade gesagt hast, ganz viele kriegen das überhaupt nicht mit und achten da überhaupt nicht drauf. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, du machst das jetzt ja auch gerade wöchentlich mit den Videos. Wo kann man sich denn überall anschauen?
Also momentan mache ich die viel auf LinkedIn. Ich habe jetzt vergessen, das letzte auf YouTube zu posten, aber ich würde es dann normalerweise auf YouTube auch posten. Und dann experimentiere ich auch manchmal teilweise mit so Formaten. Also ist jetzt nicht unsere Zielgruppe momentan, aber ich würde einfach gerne mal diesen TikTok-Mechanismus auch so ein bisschen verstehen. Weil es kommt schon mehr oder öfter jetzt Feature-Requests für Social-Media-Art-Videos, zum Beispiel animierte Untertitel, schnell geschnitten. Also es wird, der Stil des Videos wird langsam angepasst an diese TikTok-Styles von Videos.
Mhm.
Deswegen das zu verstehen, ist halt auch immer dahinter. Ne? Als Produktmensch versuche ich halt auch immer die Plattform noch zu nehmen und zu gucken, wie kann sich das auf unsere Kunden beeinflussen.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Das verlinken wir sehr gerne auch einmal dann für alle Personen, die sich das gerne mal angucken möchten. Und jetzt habe ich ja ganz viel über deinen Werdegang erfahren und deine beruflichen Stationen. Jetzt würde ich mit dir gerne auch noch über dein Studium sprechen. Du hast ja bis 2017 Business Administration hier an der Leuphana im Bachelor studiert. Und für alle, die jetzt schon mal was dazu gehört haben, ist ja so ein Buzzword, das man kennt, aber vielleicht nicht genau wissen, was würde da auf sie zukommen. Kannst du uns kurz einmal so einen Umriss geben, was die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte waren in deinem Studium?
Ich habe Business Administration, ich glaube, das ist die englische Variante von BWL, ganz klassisch an der Leuphana studiert. Das startet ja immer mit dem ersten Semester.
Den Leuphana-Semester.
Das Leuphana-Semester, was meines Erachtens einer der prägnantesten Semester waren, für mich auf jeden Fall. Diese Gruppenarbeiten, die Seminare da drin waren wahnsinnig hilfreich, fand ich. Auch in verschiedenste Richtungen mal einzublicken, das war total hilfreich. Und dann habe ich angefangen, BWL zu studieren oder Business Administration. Am Anfang ein Grundstudium über Wirtschaftskonzepte. Ich bin mittlerweile so, dass ich ich habe in meiner VWL studiert, anders wählen würde. Ich glaube, speziell, wenn man in das Thema Startups reingehen will, ist es da hilfreich irgendwie. Da gibt es mittlerweile ja auch E-Business, es gibt auch unterschiedliche andere, bisschen mehr digitallastige Miner. Die sind, glaube ich, da auch hilfreich. Ja, und dann habe ich klassisch BWL studiert. Das ist jetzt erstmal das wenig zu sagen. Ne? Das ist relativ klasse, hat sich nicht so viel geändert in den letzten Jahren. Man versteht, glaube ich, schon ein bisschen was, wie so ein Unternehmen funktioniert. Mhm. Also auch so, was Jahresabschlüsse angeht, die wir jetzt machen müssen. Bilanzen, Financial Models für dieses Fundraising und. Da kann man schon was mitnehmen, definitiv. Mhm. Aber was ich glaube, das Allerwichtigste ist im Studium grundsätzlich, ist dieses Resilienzthema. Ich glaube, am Ende des Tages, ob du jetzt Philosophie studierst oder BWL, dieses sich hinsetzen und eine Sache zu Ende machen, ich glaube, das ist die Quintessenz vom Studium. Mhm. Weil ich glaube, jedes Studium bringt irgendwann keinen Spaß und du sitzt irgendwann nachts in der Bib und bist so, okay, ich muss das noch fertig kriegen. Mhm. Egal, ob es die Hausarbeit ist, beim Kulturwissenschaften oder die Statistikklausur. Aber das ist die Quintessenz, die ein Studium so gut macht, weil du bist so, ich habe zwar keine Lust, das zu machen und es ist wahnsinnig anstrengend, aber ich mache es trotzdem zu Ende.
Du hast ja quasi so ein Ziel vor Augen im Endeffekt, du willst den Abschluss schaffen und dann gibt es halt eben auch mal sozusagen Hürden und mal Fächer, wo du sagst, okay, ist jetzt nicht 100% meins, aber du weißt ja, wo du hin willst. Das ist auf jeden Fall was du hier mitnehmen kannst, auch diese Strukturiertheit, die du ja im Endeffekt im Studium einfach lernst. Also hoffentlich lernst, weil die braucht man auf jeden Fall, wenn man das macht. Du hast jetzt ja auch gerade so ein paar Buzzwords angesprochen, die es eben bei euch gab, wie jetzt mit der Bilanzierung, Jahresabschlüssen und eben alles in der Richtung. Für dich persönlich, was waren denn so die wichtigsten oder vielleicht die interessantesten Module und Inhalte, die du selber belegt hattest?
Ich hatte einmal so ein Modul, das war auch fast Entrepreneurship, da ging es um das Thema, da haben wir Leuphana Hoodies, glaube ich, gestaltet. War so ein mit Finanzierung, mit Anbietern aussuchen, searchen und dann etwas vorstellen. Ich glaube, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann hatte ich noch so ein Innovationsseminar, wo wir ein Problem gestellt bekommen haben und dann mussten wir aktiv zu diesem Problem arbeiten und Lösungen präsentieren. Ich fand es immer, wenn es so in die freie, in diesen Problem Space gegangen ist, dann fand ich es sehr interessant. Was auch wahnsinnig spannend war, das war im letzten Semester im VWL, war Behavioral Economics, also Verhaltensökonomie. Mhm. Damit wurde so ein bisschen die letzten Semester davor revidiert, weil auf einmal die ganzen neuen Erkenntnisse über Menschen und wie sie sich verhalten und wie sie kaufen erkannt worden ist. Ich glaube, diese Verhaltensökonomie, der Kurs hat mich wirklich auch nochmal geprägt, weil der so wirklich dieses Nutzerzentriertheit oder am Ende des Tages Menschen hinter Käufen sind oder hinter der Nutzung von einem Produkt. Ne? Und das ist was mir sehr gefällt am Ende des Tages, ne? Dieses sehr menschenzentrierte.
Das geht ja auch gerade so in Richtung so Wirtschaftspsychologie auch so ein bisschen. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich muss auch sagen, hätte ich nicht das studiert, was ich studiert habe, hätte ich total gerne Wirtschaftspsychologie studiert. Da kann ich voll verstehen, dass das bei dir so hängen geblieben ist und für dich da auch so spannend war. Und damals, als du jetzt dein Abi fertig gemacht hattest, für dich klar war, okay, ich möchte jetzt gerne studieren. Wieso hast du dich damals gerade für dieses Studium, aber warum auch für die Leuphana entschieden?
Also ich fand die Leuphana vom Anfang an sehr innovativ, also auch was das Universitätskonzept anging. Mhm. Ich fand es sehr gut, dass viel auf Englisch gemacht werden konnte. Also ich habe auch sehr, sehr viele meiner Studiensachen waren auf Englisch. Das war mir von Anfang an wichtig. Ich habe mein Abi auf Englisch gemacht.
Ah, okay.
Das heißt, da so ein bisschen weiterzugehen. Ja, so im norddeutschen Bereich. Ich wollte jetzt nicht irgendwie nach Süddeutschland. Fand ich, war das irgendwie das, was mir am meisten angesprochen hatte und am modernsten, was heißt modernsten, aber am nächsten am Zeitgeist war, so was die Hochschulen angeht.
Ja, ich muss sagen, der Fall entwickelt sich ja auch immer weiter und so. Ich finde auch, das ist natürlich vielleicht auch meine subjektive Wahrnehmung, aber dass man doch immer wieder relativ nah am Puls der Zeit auch ist, da kann ich das nachvollziehen. Und du hast ja damals eben nicht nur in der Bib gesessen, wie du gerade auch angesprochen hast, vielleicht auch mal für eine Klausur durchgezogen, die dann geschrieben werden musste. Du hattest ja auch ein Studentenleben hier. Wie würdest du so das Studentenleben hier und das Leben auch in Lüneburg beschreiben?
Also ich fand es wahnsinnig kollegial so. Also man war viel miteinander unterwegs. Also es war eine schöne Community. Also sehr, auch diese Lunatic-Festivals, aber auch dann die Projektwoche im Frühling, wo dann so unterschiedlichste Leute zusammen irgendwie Projekte gemacht haben, Schnibbelküche, dann große Eintöpfe gemacht haben. Also sowas fand ich immer sehr, sehr schön. Es ist wirklich eine Studentenstadt. Lüneburg als Stadt ist ja auch traumhaft.
Ja.
Also ist wirklich pittoresk. Das heißt, also grundsätzlich kann ich mich sehr positiv an meine Zeit in Lüneburg erinnern.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich bin selber ja auch zugezogen. Also ich kam jetzt nicht von hier. Und also pittoresk beschreibt sehr gut, finde ich. Lüneburg ist auch echt eine richtig, richtig schöne Stadt. Und jetzt hast du ja gerade zum Beispiel auch dieses Kollegiale angesprochen, was es hier gibt. Wenn wir gerade schon so bei Charaktereigenschaften sind. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass die Delfane eine Person ist, wie würdest du sie beschreiben? Was wären so ihre Charakterzüge? Was wäre vielleicht ihr Fortbewegungsmittel? Wie würde ihre Wohnung aussehen?
Also ich habe ja jetzt lange nicht mehr mit der Person, die habe ich lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, ich würde schon sagen, also sehr offen. Mhm. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist immer sehr herzlich auch. Ich glaube auch auf der anderen Seite empathisch. Ich finde trotzdem zusätzlich auch, dass sie kritisch ist. Mhm. Mit vielen. Also ich glaube schon, dass man da auch immer wieder irgendwie erinnert wird, was wichtig ist und also werteorientiert. Also das Interessante an der Lafana finde ich auch irgendwie diese Diversität. Mhm. Also es gibt von BWLern über Kulturwissenschaftlern zu Umweltwissenschaftlern, das ist sehr, sehr unterschiedlich, ne? Und trotzdem ist das irgendwie so ein Potpourri, ne, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde vielleicht hundertprozentig sagen, dass Leufana Fahrrad fährt natürlich.
Ja.
Und ja, wahrscheinlich auch in der WG wohnt.
Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade auch so dieses Teilen dann so im WG-Kontext und alles. Ja. Na, vielen Dank auf jeden Fall auch für diesen Einblick jetzt in dein Studileben. Jetzt würde ich mit dir gerne nochmal auf deine Zukunft zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der Bucketlists macht, aber ansonsten stellst du dir gerne mal vor, was würde denn ganz oben auf deiner beruflichen, aber auch persönlichen Bucketlist stehen?
Also ich bin erstmal kein Mensch, der Bucketlist führt, grundsätzlich. Also Ich glaube, was auf meiner persönlichen Bucketlist ist, auf jeden Fall, ich habe seit 2021 eine Tochter. Mhm. Und für mich ist da auf jeden Fall so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Das ist vielleicht so ein bisschen, ist mir die persönliche Bucketlist, was dann auch so ein bisschen die berufliche Bucketlist vielleicht mehr beeinflusst, als ich das noch vielleicht vor 5 Jahren gesagt hätte. Also berufliche Bucketlist ist für mich irgendwie so ein Thema, wo ich sage, ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben, ich möchte mehr positive Zeit in der Arbeit haben als negative Zeit oder ein Grübel sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite, also es ist nicht mehr so, wie ich nochmal vor ein paar Jahren gesagt habe, ich will einen Exit machen und ich will jetzt irgendwie was auch immer. Das ist immer noch Sachen, die interessante sind und ich arbeite auch noch hart, aber es ist nicht die absolute Priorität. Ich glaube eher, es ist, was wir am Anfang besprochen haben, was macht meinen Job erfüllend, das ist die Freiheit, ist die Selbstbestimmung. Ich glaube, das ist das, was weiterhin auf der Bucketlist ganz oben sein müsste.
Also sich so dieses regelmäßige sich hinterfragen, ob es noch das ist, was man wirklich will und ob man noch an dem Punkt ist, wo man sich wohlfühlt oder wie du gerade meintest, mehr Positives als Negatives quasi hat. Das kann ich nachvollziehen. Und jetzt habe ich so ganz abschließend noch 2 Fragen für dich. Nämlich, mich würde mal interessieren, wenn du dein Leben jetzt wie ein Puzzle vorstellst. Was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Puzzlestücke, die nicht hätten fehlen dürfen, damit du da gelandet bist, wo du heute bist?
Also ich glaube, einmal die furchtbare Konzernerfahrung ist ein wahnsinniges Puzzlestück. Auf der anderen Seite ist es schwierig. Ich glaube, auf jeden Fall mein Studium auch, weil ich es ganz zum Schluss irgendwie verstanden habe, dass vieles, was ich da gemacht habe, gar nicht das ist, was ich machen wollte. So Rechnungswesen und Bilanzen und sowas, das war jetzt nicht das. Also ich glaube, jeder Schritt irgendwie dahin, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also jegliches, okay, was ist überhaupt das, was ich möchte? Was ist, und auch ganz, ganz wichtig, was ist überhaupt das, was man gut kann? Ne? Also es ist halt immer so dieses Thema, verbessere ich meine Schwächen oder verbessere ich das, was ich sehr, sehr gut kann? Und ich habe ganze Zeit lang in meinem Leben immer versucht, so meine Schwächen auszubauen. Und durch die Selbstständigkeit habe ich sehr, sehr viel spitzer das, was ich gut kann, weiter ausgebaut. In der Agentur sehr viel kreativ, konzeptionell zu arbeiten, sehr, sehr viel Menschen zu managen, also sehr dieses Zwischenmenschliche. Und das habe ich jetzt weiter auch bei Cofenster weitergemacht. Ne? Dieses lieber da sich drauf fokussieren, was kann ich wirklich gut und das irgendwie weiter zu verbessern als... Also es geht um diese Stärken und Schwächen. Ne? Wir sind alle irgendwie neurodivers, haben unterschiedliche Talente. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu gucken, okay, was ist das, was du am besten kannst? Was ist das, was man selber am besten kann? Und das sind dann die Puzzlestücke. Ich glaube, die Puzzlestücke ist das da zu finden, wie man dahin kommt, zu verstehen, was man wirklich, wirklich sehr, sehr gut kann. Ich meine, bei dir zum Beispiel mit dem Podcast-Thema, das hat sich ja auch wahrscheinlich so entwickelt. Ne? Das ist jetzt nicht so was du von Anfang an sagen wolltest, okay, das ist das, was das Ziel ist. Ne?
Nee, da bin ich voll bei dir. Das ist auch so durch einen Zufall eigentlich zu mir gekommen. Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Auch was du gerade beschrieben hast mit diesen Stärken, Schwächen. Ein Freund von mir hat mir gesagt, dass quasi eher keine Schwächen zieht, sondern nur Entwicklungspotenziale. Und dann kann man ja entscheiden, wie du gerade angesprochen hast, welchen davon will ich arbeiten und bei welchen sage ich auch, ja, muss auch nicht. Und jetzt hast du zwar gerade auch schon mal so einen Tipp gegeben in der Richtung, hast ja gerade auch gesagt, dieses Schauen, okay, wohin will man eigentlich, was ist einem selber wichtig? Was würdest du denn jetzt speziell auch beim Berufseinstieg sagen? Was wären so Tipps, die du vielleicht auch Berufseinsteigerinnen mit auf den Weg geben würdest, jetzt nach ihren eigenen Job suchen? Oder welchen Tipps hättest du dir vielleicht selber auch gewünscht für deinen eigenen Berufseinstieg damals?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich weiterzubilden. Ich glaube, es wird total unterschätzt, wie man sich selber, also eigentlich seine Karriere selbstständig shapen kann, indem man sehr, sehr viel parallel lernt. Also egal, ob es Frameworks sind, wie man denkt, wie zum Beispiel ein 80-20-Modell oder irgendwie Getting Things Done. Also das sind so klassische Businessbücher, das klingt so doof, ne, die anzubringen, aber wenn du vom Anfang an diese Frameworks nimmst und wirklich so lernst, über Sachen nachzudenken, dann hast du eine wahnsinnig effizientere Art, über Sachen nachzudenken. Ja. Und dann kannst du das nutzen, um dich selber weiterzubilden. Zum Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise 80-20 dir anguckst und sagst, okay, was sind die 20% Themen, auf die ich mich fokussieren muss, um weiterzukommen, um wirklich die 80% Karriere, den Fortschritt zu machen. Ich glaube, man kann sich wahnsinnig viel auch selber ausprobieren. Es gibt keinen Zeitpunkt in unserer Weltgeschichte, wo so viel Informationen offen zur Verfügung standen, wo auch Kurse frei zur Verfügung stehen oder vielleicht mal 200 Euro kosten. Wird's ganz oft, speziell für Berufseinsteiger, gibt es so Weiterbildungsmaßnahmen, die werden auch finanziert. Wir haben zum Beispiel ein 1.000 Euro Learning Budget für jeden von unseren Mitarbeitenden. Genau aus dem Grund, weil ich glaube, wir da ganz, ganz doll dran glauben, dass ist so diese selbstständige Fortbildung eigentlich die stärkste ist. Weil es da aus der Motivation selber rauskommt. Es ist nicht, dass dir irgendjemand sagt, das musst du lernen, sondern das ist so, das möchte ich lernen, weil das ist super spannend und das kann mich weiterbringen. Ne?
Ja klar, intrinsische Motivation ist immer stärker als extrinsische auf jeden Fall.
Ja.
Dann vielen Dank, Oliver, heute, dass du hier warst und für das tolle Gespräch und ich wünsche dir weiterhin für deine Zukunft alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank, Sophia.
Danke auch. Und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Und wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.